Am Anfang kommt ein kleines Intro, und dann geht's los.
Herzlich willkommen zum Beeple Messeradio zur Spiel 2024. Präsentiert von Beeple, dem deutschsprachigen BrettspielbloggerInnen-Netzwerk.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen wieder beim Beeple Messeradio. Ich bin Alex, auch bekannt als Brettspielhamster. Naja, und wie ihr vielleicht raushört, habe ich mir leider Corona eingefangen und bin deshalb stimmlich etwas angeschlagen. Verzeiht mir das bitte, aber natürlich nehmen wir heute remote auf, damit sich hier auch niemand ansteckt. Für die Aufnahme habe ich nämlich heute ein ganz besonderes Schmankerl für euch, denn zum allerersten Mal beim Beeple Radio sind Schmidt-Spiele in unserer Road to Essen vertreten. Und bei mir ist heute Anatol Dünder. Hallo Anatol, könntest du dich einmal kurz vorstellen?
Ja, hallo, hier ist Anatol. Du hast eigentlich schon alles gesagt. Ich arbeite bei Schmidt-Spieler als Redakteur und bin das erste Mal dabei und freue mich tierisch, hier dabei zu sein.
Ja, erzähl uns doch mal ein bisschen aus dem Alltag des Redakteurs, dass wir dich noch ein bisschen kennenlernen können. Wie sieht denn so ein typischer Arbeitstag bei dir aus?
Die sind natürlich sehr abwechslungsreich und auch von Tag zu Tag unterschiedlich oder auch von Woche zu Woche, weil es gibt natürlich diese heißen Phasen, wo man diese Deadlines hat und Sachen abgeben muss. Und dann gibt es mal ein bisschen die ruhigeren Phasen im Jahr, wo man dann auch neue Spiele anschaut und scoutet. Und das bildet, glaube ich, auch so ziemlich meinen Alltag ab. Man muss Spiele anschauen, scouten, man muss Regeln lesen, schauen, was da vielleicht interessant ist. Und das sind wirklich viele Ideen, die eingeschickt werden, vor allem bei Schmidt-Spiele, bei so einem großen Verlag, der eine große Reichweite hat. Und dann aus diesen, ja, ich sage jetzt mal ganz grob, 1000 Ideen pro Jahr, muss man dann 5 finden, die man vielleicht veröffentlicht und die man zur Marktreife bringt. Und hat man dann endlich mal ein Spiel gefunden, was dann passt, dann geht's los mit Kalkulation, Verhandlung mit dem Autor, schauen, ob man ein schönes Thema draufsetzt oder abstrakt lässt oder in welche Richtung es gehen soll. Der Text muss geschrieben werden, die Grafik muss gefunden werden, das Spielmaterial muss getestet werden, muss angefordert werden. Man hat auch ganz viele laufende Projekte, Marken, die da mitlaufen, wo man gar nicht sich vorstellen kann, wie viel Arbeit die auch machen, weil auch eine, ich sage jetzt mal so eine Marke wie Kniffel oder Mensch ärgere dich nicht, die bei uns ganz groß sind, Betreuung brauchen. Ne? Da muss mal eine 50 Jahre Edition gemacht werden oder wir müssen es umziehen zu einem anderen Lieferanten, kann auch passieren, dann musst du alles wieder anfassen und also es ist sehr detailliert, alles nicht schwer im Einzelnen, aber alles sehr viel und man muss halt einfach die Fäden zusammenhalten, über allem stehen und der Projektleiter oder Projektmanager sein.
Wow, das klingt wirklich nach einer Menge Organisation. Wie läuft das denn ab mit dem Scouten, wenn ich mal so neugierig nachfragen darf?
Das ist auch sehr unterschiedlich. Da gibt es natürlich die Einsendungen, die per E-Mail kommen, also über unseren Kundenservice. Es gibt aber auch, oder das ist so, denke ich mal, der größte Teil, wo man ein bisschen mehr Hoffnung hat, dass schon was dabei ist, sind dann die erfahrenen Autoren, die man in Göttingen zum Beispiel trifft, auf den Autorentreffen oder jetzt auf den Messen. Und dann gibt es einfach, ja, ist eigentlich wie eine Bewerbung, so Initiativ-Einsendungen, die mich irgendwo oder uns irgendwo gesehen haben, eine Adresse rausgefunden haben und uns da was zuschicken und das dann per E-Mail angeschaut wird sozusagen. Aber das ist immer der erste Schritt, zuerst per E-Mail oder erstmal, ja, manchmal auch per Brief tatsächlich, ganz oldschool. Und dann schauen wir uns das an und sagen, wenn es halbwegs interessant ist, ob wir uns das zuschicken lassen. Und ja, wenn es erstmal da ist, dann geht's weiter mit dem Testen und dann schauen wir mal, was da passiert.
Und wenn dir jemand ein Spiel vorstellt, woran merkst du, dass das ein Erfolg werden könnte?
Das ist sehr schwer. Also das hat man in beide Richtungen schon erlebt, dass man einmal denkt, wow, tolle Idee und dann testet man das mit Gruppen, verschiedenen Gruppen im Team, auswärts, also auf Spieletreffs und so weiter und merkt dann, komisch, keiner reagiert so, wie ich das gefühlt habe und dann andersrum auch, wo du denkst, naja, das ist ganz okay und auf einmal sind die Leute begeistert und das ist das Einzige, was zählt, testen, testen, testen und Meinungen von anderen Leuten, von fremden Leuten einfahren oder einholen. Das ist das, was auch die Autoren eigentlich machen sollten, weil Ich glaube, wenn man ein Spiel mit Freunden testet oder nur in der Familie, dann wird man nicht das Feedback bekommen, was man kriegt, wenn man da wirklich an die Front geht und da einfach wildfremden Leuten sein Spiel zeigt und mit jeder Kritik rechnen muss.
Oh, das ist auch ein ganz spannender Tipp für Autoren, finde ich. Wie ist das denn, wenn du jetzt, du hast gesagt, du hast knapp 1000 Spiele im Jahr, die dir vorgestellt werden. Hast du dann überhaupt noch Lust, abends oder am Wochenende selber zu spielen, wenn du dich beruflich so viel damit befasst?
Ja, die Lust am Spielen verliert man nicht. Es gibt natürlich schon sehr schlimme Erfahrungen mit schlechten Prototypen. Das kann man schon erzählen, leider. Und man muss wirklich sehr aufpassen, was man inzwischen in seinem Freundeskreis vorstellt. Ich mache sehr viele Selbsttests, indem man sie erstmal alleine halt für sich spielt und merkt, okay, ah, so soll das funktionieren, und dann ist man auch ein bisschen sicherer im Erklären. Da merkt man auch, oh, das Spiel funktioniert ja so gar nicht, oder da muss man nochmal nachfragen, ob das so gemeint ist. Und erst wenn das Spiel so einigermaßen den Eigentest überstanden hat, oder auch mal im Team bei uns, da gibt es auch Spielewochenenden, wo wir uns im Team einfach treffen und sagen, wir müssen jetzt einfach mal alle anspielen. Erst dann kann man es mal an die Freunde oder auch an die Familie zeigen, also bei mir jetzt, weil die zum Teil auch schon sagen, ah nee, ich will wieder ein Prototyp, ich will lieber was spielen, was schon fertig ist. Also die sind eher kritischer und schwieriger als ich. Ich habe immer noch Spaß am Testen und Lesen und bin da sehr neugierig, was da auch Neues kommt.
Ja, apropos Neues, welche Trends beobachtest du denn aktuell in der Brettspielwelt?
Das ändert sich ja auch mal relativ schnell. Ich glaube, gerade ist mal wieder, oder ja, schon seit längerem ja, dieser Legacy-Trend wieder da. Der wird doch sehr gut angenommen, obwohl er immer so ein bisschen mitschwingt, ah, das darf man nur einmal spielen und dann ist es weg. Das ist ich sage jetzt mal, im Mass-Market immer noch ein bisschen schwierig oder kritisch gesehen. Ich glaube, mit Exit natürlich, mit der großen Serie, die das ganz voranführt, dass man das Spiel wirklich nur einmal spielt und dann auch, ja, nicht mehr hat oder danach auch nicht mehr weitergeben kann. Die haben da natürlich ganz groß vorangezogen und das bekannt gemacht und auch Fans gefunden natürlich, die das so mögen. Aber es gibt schon noch immer sehr viele Leute, die da skeptisch drauf reagieren. Aber ich würde sagen, das ist ein Trend. Ich glaube, kooperative Spiele sind schon lange, schon sehr, sehr lang. Kann man gar nicht mehr vom Trend reden. Aber so richtig Trends ausmachen kann man, glaube ich, nicht, sonst würde man auch sofort wissen, ah ja, wir müssen jetzt auf jeden Fall in der Richtung was bringen oder sowas. Das ist von jedem Spiel individuell und ich glaube, da muss man nicht irgendwo mitschwimmen oder sowas. Wenn man eine tolle Idee hat, dann bringt man die raus und da ist es egal, ob der Trend gerade stimmt oder nicht.
Das stimmt natürlich. Am Ende ist immer Qualität das Wichtigste. Ich war nur neugierig, ob du vielleicht irgendeinen geheimen Trend im Auge hast. Ich habe beispielsweise das Gefühl, dass gerade Roll&Write ist irgendwie viel am Start, habe ich das Gefühl. Worker Placement, das hört nicht auf. Aber Legacy hätte ich auch gesagt, wobei man dann sagen muss, das ist natürlich auch ziemlich teuer und auch so eine Nachhaltigkeitsfrage, nicht? Und ich habe mitbekommen, also Nachhaltigkeit ist ja auch ein Thema, das euch bei Schmidt Spiele beschäftigt. Kannst du dazu vielleicht noch ein bisschen erzählen, wie das deine Arbeit beeinflusst?
Gerne, ja, da sind wir natürlich, ich glaube auch, also jeder Verlag, glaube ich, macht das gerade oder versucht das gerade. Die Spieleszene ist ja klein, man unterhält sich und man tauscht sich aus und wir alle wissen, wie wichtig das Thema ist. Und ich glaube, es ist kein Geheimnis, wir haben ja mit Emission da einen ziemlich großen Schritt gemacht und was vorgelegt, was aber auch sehr viel Arbeit gekostet hat. Oder auch jedes andere Spiel, was man jetzt gerade in der Hand hat, wird geprüft, ist es denn wirklich auch nachhaltig produziert, hat man versucht, die Folie zu reduzieren, die Plastikteile zu reduzieren, wo es irgendwie geht. Was können wir machen, damit das Spiel umweltfreundlicher wird? Und das ist aber auch natürlich eine Frage oft des Preises oder auch der Haptik. Also da muss man eine gute Balance finden, dass das Spiel nicht am Ende dann schlecht wird, also oder nicht spielbar wird oder nicht gerne gespielt wird. Das ist ja dann auch der falsche Schritt. Also ganz schwierige Balance, die man da finden muss jetzt. Also ganz einfach dieses Thema Klebepunkte. Ich glaube, das beschäftigt jeden. Dann wollen wir alle weg von dieser Plastikfolie. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Und dann gibt es aber sehr viele Schwierigkeiten, gerade diesen Klebepunkt so zu machen, dass alle zufrieden sind, weil der Handel will, dass die zum Beispiel sehr stark kleben, dass die nicht aufgehen und im Geschäft aufgemacht werden und die Spieler oder der Kunde eigentlich am Ende, der will, dass man den Klebepunkt abmachen kann, damit es nicht das Spiel kaputt macht. Und Ja, das, da stehen wir in der Mitte und versuchen, eine Lösung zu finden. Ich bin mir sicher, wir werden es alle schaffen. Es wird halt hier und da noch ein paar Versuche brauchen, aber das ist ein sehr interessantes Thema, ein sehr spannendes Thema.
Ein anderes Thema, das natürlich einfach gar nicht mehr abreißt, ist natürlich der Fortschritt der Digitalität. Und Brettspiele werden ja auch immer digitaler. Wie siehst du denn die Rolle von Brettspielen in der heutigen digitalen Welt?
Das werde ich sehr oft gefragt, weil ich glaube ja natürlich sehr viele Leute sehen, wie viel der Mensch jetzt am Handy, am iPad oder wo auch immer spielt und auch fasziniert ist davon. Ich kann aber immer noch sagen, dass sobald ein Brettspiel auf dem Tisch ist, eigentlich das Handy vergessen wird und dass die eine der wenigen Möglichkeiten in der heutigen Zeit noch ist, wo man tatsächlich ohne dieses Endgerät auskommt und eine schöne Zeit hat und nur am Tisch diese Gesellschaft, das heißt auch Gesellschaftsspiel, erlebt. Ich meine, natürlich durch Corona hat sich das alles ein bisschen geändert und durch die Plattformen im Internet war das auch irgendwie möglich, aber es war auch da schon zu spüren, es ist nicht das Gleiche, als wenn wir für jetzt uns dann den Tisch setzen und auch mal das Spiel für 5 Minuten sein lassen und uns über was anderes unterhalten. Ne? Wenn man es auf einer Online-Plattform spielt, dann wird das definitiv nicht passieren. Und wenn dann ein Endgerät auch noch in dem Spiel drin ist, dann muss man das Handy wieder mit rausnehmen und so weiter. Also wir versuchen tatsächlich, das, wo es geht, irgendwie zu verhindern und da gar nicht in diese Richtung zu gehen. Und wir haben auch keine Angst davor, dass das der richtige Weg ist.
Ja, es ist ja auch eigentlich ganz spannend. Ich muss ehrlicherweise sagen, mich hat es fast überrascht in der Corona-Zeit, dass Brettspiele da auf einmal so ein wahnsinniges Hoch hatten. Ich meine, ich hatte dann auch Lust, noch mehr zu spielen, aber ich war schon vorher Brettspieler. Ich hätte ja fast gedacht, dass das Digitale, also das ist natürlich auch mehr geworden, aber diesen Boom in der Corona-Zeit, der hat mich zeitweise überrascht, aber umso schöner und das bestätigt ja, denke ich, auch deine These nochmal, dass am Ende die Menschen sich eben doch nach Gesellschaft sehnen und eine Möglichkeit dafür ist das Gesellschaftsspiel. Wo wir aber noch bei Digitalität waren, ich habe natürlich schon mal, da wir ja auf dem Weg, sozusagen auf der Road nach Essen sind, habe ich auch schon mal in der Essen-Spiel-App geguckt und habe gesehen, ihr seid mit stolzen 30 Neuheiten gelistet. Und da habe ich mich gefragt, willst du uns denn vielleicht mal 3 Highlights vorstellen, wenn wir zur Spiel nach Essen kommen, das Digitale zu Hause lassen, analog spielen wollen, was sollen wir uns zuerst bei euch anschauen?
Das ist natürlich schwer, nur 3 rauszupicken aus 30 Neuheiten, aber ich glaube...
Ja, das ist die
Challenge. Da bin ich ja schon ganz gut aus 1000, immer nur 5 Spiele rauszupicken, von daher glaube ich, werde ich das schaffen. Ich glaube, es ist relativ einfach tatsächlich, weil wir auch in diesen 30 Neuheiten, wir sind ja sehr breit aufgestellt, wir haben da auch Kinderspiele, Babyspielzeug und Plüsch und so weiter. Von daher würde ich sagen, es ist sehr schön, dass wir hier die Familienspiele vorstellen und da würde ich auf jeden Fall Forbidden Jungle ganz voranführen. Das ist das neue Spiel von Matt Leacock, mit dem wir jetzt ja auch schon Emission erfolgreich hatten und auch in der Vergangenheit, wer Schmidt-Spiel schon länger kennt, weiß, dass wir da aus dieser Serie, aus dieser Forbidden-Serie, zum Beispiel auch die Verbotene Insel hatten, die Vergessene Stadt und Forbidden Sky, ist schon ein bisschen alles her, bis ein paar Jahre, aber in dieser Serie wurde jetzt weitergearbeitet und das ist der 4. Teil und spielt auch tatsächlich, wer sich noch erinnern kann an diese Rakete von Forbidden Sky, da ist man weggeflogen, wenn man es geschafft hat. Und mit dieser Rakete landet man jetzt tatsächlich auf einem entfernten Mond. Treibstoff geht leider alle und wir müssen da notlanden. Und da trifft man dann auf einem beweglichen Spielfeld, also so wie man es eigentlich auch schon aus den anderen Spielen kennt, auf Aliens. Und die sehen ein bisschen spinnenartig aus, haben auch Larven und Eier, die natürlich uns als Gefahr begegnen und wachsen und größer werden. Und wir müssen versuchen, denen da uns durchzukämpfen und ein Portal zu finden, das zu aktivieren. Und das geht mit einem Schiebepuzzle-Mechanik. Also man kann diese Teils jetzt dann, wenn man Maschinen findet und die betätigt und aktiviert, dann kann man diese Plättchen verschieben und auf diese Art und Weise muss man dann das Portal aktivieren. Aber man muss noch viele andere Sachen im Auge behalten, eben zum Beispiel diese Spinnen. Und dann hat man eigentlich genauso wie bei den anderen Spielen, wer die kennt, wird sich da sehr schnell zurechtfinden. 4 Aktionspunkte, mit einem kann man laufen, mit einem kann man Dinge entfernen, zum Beispiel Netze, die einem im Weg sind oder eben Aliens oder Eier. Mit einem kann man erkunden, damit muss man das Plättchen umdrehen. Also am Anfang hat man keine Ahnung, was einem wo erwartet. Und wenn man auf einem Plättchen steht und es freigeräumt hat, dann kann man das erkunden, dreht es um und sieht dann, aha, jetzt haben wir hier zum Beispiel einen Tunnel, können dann von einem Tunnel zum anderen laufen oder aha, jetzt haben wir hier eine Maschine und können endlich anfangen, Sachen zu verschieben oder wir haben hier ein Portal gefunden. Also man muss die Insel, Insel ist gar nicht ein Raumhafen, muss man peu à peu entdecken und sich immer wieder vor den Spinnen in Acht nehmen oder von Aliens. Und wir arbeiten alle zusammen. Das ist alles genau gleich wie bei den anderen Spielen und man muss besprechen, hey, Achtung, wenn ich das mache, dann passiert das. Soll ich das wirklich jetzt aktivieren oder soll man lieber auf Nummer sicher gehen und den sicheren Weg gehen? Aber dann ist man halt auch langsamer und irgendwann wird das immer alles etwas schwieriger und enger und am Ende hat man verloren oder gewonnen zusammen.
Das klingt auf jeden Fall schon mal ganz spannend. Was hast du denn noch, bevor ich dich dann anschließend richtig löcher?
wir haben noch Agent Dog. Das ist in unserer Dog-Serie erschienen. Wer Dog kennt, das ist ja, ich sage jetzt mal, kartengetriebene Mensch ärgere dich nicht und sehr verbreitet und auch sehr beliebt. Jetzt vor allem genau bei den Leuten, die nicht so viel spielen, aber trotzdem auch, oder wenn die sich treffen mit Leuten, die auch gerne spielen, dann ist es ein sehr guter Kompromiss, weil beides abgefangen wird. Das ist einfache Regeln, aber man kann trotzdem taktisch und spaßig agieren. Und da hatten wir schon sehr viel Erfolg mit Black Dog und jetzt haben wir ein Agent Dog rausgebracht und wer die Spielmechanik so ein bisschen kennt, das ist, wie gesagt, ein Mensch ärgere ich nicht Brett und man spielt mit Karten anstatt mit dem Würfel, legt die ab und hat, steht auch im Team, das heißt, die beiden gegenüberliegenden spielen zusammen. Und ich kann meinem Teampartner helfen. Und wir müssen beide versuchen, so schnell wie möglich ins Häuschen zu kommen. Und bei Agent Dogs ist das Besondere, dass wir hier Felder haben, die auch Löcher haben. Und wenn ich auf so ein Feld drauf trete, dann muss ich meine Figur umdrehen und weiß nicht mehr, wer ich bin. Also ich tauche unter. Deswegen auch Agent Dog, weil wir alles Agenten sind. Mhm. Und untergetauchte Figuren kann man sich vorstellen, sieht man nicht mehr, wer die sind. Ich darf die dann auch ziehen. Ich darf auch andere untergetauchte Figuren bewegen, weil ich ja nicht weiß, wer das ist. Könnte ja auch ich sein. Und so entsteht eine sehr lustige Verwechslungsgefahr. Man kann natürlich auch, man hat wieder die Aktionskarten dabei, die wir auch schon bei den anderen Spielen dabei hatten, wo man Plätze tauschen kann, jemanden zu sich ranholen kann. Und schon meistens natürlich auch ein großer Ärgerfaktor. Deswegen ist dieses Agent Dog auf jeden Fall eine sehr schöne Ergänzung in dieser Dog-Reihe. Man sollte Dog können und kennen und wer diese Serie mag, der wird da auf jeden Fall seinen Spaß finden. Wer es noch nie gespielt hat, kann natürlich auch das spielen, wird aber, glaube ich, erstmal mit dann mit dem normalen Dog auch schon seine Freuden haben und muss eigentlich gleich Agent Dog probieren.
Und Nummer 3?
Nummer 3, genau. Die anderen muss ich vielleicht noch kurz erwähnen, aber Nummer 3 für die Spieler ist dann noch Skull Queen. Da haben wir ein schönes Stichspiel vom Stefan Dora. Und da gibt es die ganz normalen Stichspielregeln, sage ich mal. Und das Besondere daran ist, dass wir uns auf einem Piratenschiff befinden und unsere Piraten auf der Planke haben und wir sind die Skull Queen und versuchen hier unsere Meute Leute, Crew? Also die, ganz gut, danke, unsere Crew an der Planke nach vorne zu treiben, dass sie vorne kämpfen oder zurückzuziehen und da, je nachdem, wo ich sie hinschubse oder dirigiere, geben sie mehr Punkte. Natürlich ganz am Ende der Planke gibt es mehr Punkte und wie man sich vorstellen kann, wenn man über die Planke drüber geht, also einen Schritt zu weit geht, dann kommt man da nicht mehr zurück und kriegt keine Punkte. Und der Ablauf ist relativ einfach, dass man eine Stichspielrunde spielt und wenn jetzt da zum Beispiel grüne 12 und grüne 3 gespielt wurde, dann würde der mit der grünen 12 mit einem grünen Männchen auf seiner Planke einen Schritt hochgehen und der mit der 3 einen Schritt runter. Also die höchste Karte und die niedrigste Karte bestimmen den Laufweg der kleinen Männchen, die auf dieser Planke vor- und zurücklaufen. Also jeder hat vier kleine Piraten in den vier Stichspielfarben und kann die dann bewegen. Und man kann die Piraten vorher aufstellen, wie man möchte. Also man kann vorher sein Kartenspiel, sein Blatt anschauen und dann so ein bisschen entscheiden, oh, ich habe viel von der Farbe, da werde ich wahrscheinlich viele Stiche machen, also schiebe ich den mal weiter nach oben oder nach unten und kann da so ein bisschen bestimmen, wo die Reise hingehen soll. Natürlich gibt es noch zwei, drei Ärgerkarten dabei, die einem das Leben schwer machen, aber auch die kann man so ein bisschen berücksichtigen, weil man da weiß, dass die drin sind und man hat ja schon sehr viele Auswahlmöglichkeiten. Und auch hier kann man mit schlechten Karten eben seine Planke so aufstellen, dass man da viele Punkte am Ende abräumen kann.
Das finde ich immer so ein ganz wichtiges Merkmal bei einem Stichspiel. Wenn man nur gewinnen kann über ich hole mir alle Stiche, dann weiß ich schon, oh je, das könnte böse für mich enden. Aber das finde ich schön, wenn man da noch ein bisschen taktieren kann. Und habe ich dann im Prinzip Figuren, die auf der Planke entlanglaufen oder funktioniert das auch über Karten?
Das sind kleine Figuren, das sind so kleine Piratenfiguren, kleine Holzmiepel sozusagen mit einem Holzbein dran. Haha. Und in vier verschiedenen Farben, die ich dann rauf oder runter schicke.
Ah, okay. Jetzt muss ich nochmal neugierig sozusagen den Bogen schlagen zu deiner Redakteursarbeit. Warst du denn bei einem der Spiele vielleicht auch aktiv als Redakteur mit dabei? Und wenn ja, kannst du uns vielleicht einen Einblick in die Entstehungsgeschichte vom Spiel geben? So einen Blick hinter die Kulissen?
Ja, klar, gerne. Also wir sind natürlich ein Team, wo wir sehr viel von dem Entstehungsprozess immer miterleben, aber aktiv oder man ist dann verantwortlich für ein Spiel sozusagen und das ist zum Beispiel Forbidden Jungle bei mir gewesen. Das ist allerdings so, dass es ja ein lizenziertes Produkt ist, das heißt, das gibt es schon in Amerika, auch die Forbidden Serie wurde ja immer erst in Amerika rausgebracht, aber in dem Fall war ich tatsächlich auch schon früher mit dem Prozess dabei, durch den engen Kontakt zu Matt Leacock habe ich vor wahrscheinlich waren es schon 2 Jahre jetzt her, hatte ich damals den Prototypen, damals hat es noch, waren es noch mit Robotern und was waren es denn? Ja, es war Roboter und so eine Art ISS sozusagen, so eine Space Station, war ich damit dabei und habe da schon mal in dem Zustand mitgespielt oder entschieden, in welche Richtung das Spiel gehen soll. Dann hat man allerdings, oder ab irgendeinem Zeitpunkt gibt man das Zepter ab und dann entscheiden die Leute in Amerika, wo die Reise hingehen soll. Man kann halt seine Ideen einbringen, man kann seine Kritiken sagen und muss aber dann halt darauf hoffen, dass die das machen. Und das ist aber dann auch so passiert. Also die paar kleinen Regeländerungen, die wir gesehen hatten, haben wir dann auch eingebracht und sind auch übernommen worden. Und das Thema wurde dann auch noch von denen selbstständig geändert, also weil wir auch gesagt haben, Rückmeldung, dass Weltraumspiele nicht immer gut laufen im Mass-Market, muss man, also das kann man nicht immer 100% sagen, aber wir hatten so das Gefühl, dass es vielleicht was anderes braucht und ich finde, das Produkt, was jetzt rausgekommen ist, ist richtig cool geworden, also das hat auch mit der Grafik zu tun, die ist richtig schön geworden. Klar, es ist jetzt ein Fantasy-Thema, aber das waren sie ja irgendwie alle und ja, also wenn man es sieht, wenn ihr es sehen werdet auf der Messe, werdet ihr sehen, oh ja, cool, das saugt einen so richtig rein und die Spinnen, die sind richtig ja, nicht so schön anzuschauen und man hat richtig Angst davor. Weil die Prototypen waren noch schlimmer. Wenn ich den ausgepackt hatte zum Spielen, haben Leute sich wirklich so gegruselt. Also da waren so richtig dünne, beinige Spinnen dabei und ganz hochgewachsen. Das war aber ganz gut, dass sie es geändert haben, glaube ich.
Das finde ich auch gut, dass ihr das nochmal entschärft habt. Aber ich persönlich kann da auch zu, wie sagt man, relaten, dass das Dschungelthema ist nochmal ein bisschen spannender. Auch wenn es ein Dschungel auf einem anderen Planeten ist, finde ich irgendwie nochmal ein bisschen spannender, glaube ich, als Roboter, weil das diesen Erkundungssinn nochmal mehr anspricht.
Genau.
Und es erinnert einen so an Hollywood-Filme und an das Schlagen durch den Dschungel und wenn da dann Spinnen auftauchen, Also da kann ich mich auf jeden Fall mitgruseln. Und du hast jetzt schon natürlich angedeutet, dass man das alles bei euch am Stand spielen kann, so wie es auch sein soll. Wie bereitest du als Redakteur dich denn dann auf die Messe vor?
Mich als Redakteur sieht man tatsächlich fast gar nicht, weil ich hauptsächlich in meinem Kabinchen sitzen werde und Treffen haben werde mit anderen weiteren Autorinnen und Autorinnen für das zukünftige Spiel. Und deswegen werde ich jetzt zum Beispiel mit Forbidden Jungle nicht viel zu tun haben. Ich meine, ich werde sehen und wenn ich mal Zeit habe und mal durch die Gassen laufe, beziehungsweise durch unsere Tische, dann schaue ich mal gerne über die Schultern, schaue, wie es ankommt, wie die Reaktionen der Leute sind. Ich war früher auch sehr oft Erklärer und kann es mir manchmal nicht nehmen, auch dann mal zu sagen, ich erkläre mal noch ein Spiel, aber tatsächlich ist die Zeit immer weniger geworden und man hat auch seine Stimme, die man so ein bisschen schonen muss, weil man ja wirklich auch 4 Tage lang, 8 Stunden lang reden und interagieren muss mit anderen Leuten. Da muss man jedes Körnchen auf seinem Stimmbändern muss man da schonen, wenn es geht irgendwo. Deswegen ist es jetzt gar nicht so spannend für die Leute, also für das jetzige Programm, sondern einfach für das zukünftige dann oder vielleicht was in einem Jahr dann rauskommen wird.
Okay, das heißt, du bist da schon, ja, also dass du arbeitest, war mir klar, aber du arbeitest sozusagen schon an der nächsten Messe und bist schon in der Zukunft unterwegs. Bleiben wir aber nochmal ganz kurz bei der nahen Zukunft und an der Gegenwart in Essen. Habt ihr denn auch dieses Jahr ein paar Aktionen für uns vorbereitet, auf die wir uns an eurem Stand freuen können?
Ja, das haben wir tatsächlich. Erstens haben wir einen Sonderstand. Also fangen wir mal so an. Wir haben unseren großen Stand in der Halle 6. Der hat, ich glaube, um die 30 Tische. Und wir haben natürlich wieder unsere Erklärbären da. Also wir würden da wirklich viel Platz bieten für Leute, die alles ausprobieren wollen. Und dann haben wir diesmal noch einen Sonderstand. Dadurch, dass wir den Kennerspielpreis für Emission gewonnen haben, haben wir da nochmal einen Extrastand mit 7 Tischen in der Halle 3 dazu gebucht, wo man nur Emission oder beziehungsweise unsere ausgezeichneten Spiele spielen kann. Wir haben ja auch noch viele andere Spiele auf der Longlist gehabt und die werden da alle zu spielen sein. Einfach um den Run, der da entsteht, wird auch nochmal abzufedern und Leuten die Chance zu geben, dass wirklich jeder das spielen kann. Weil Emission weiß ja vielleicht, wissen ja die meisten, es braucht viel Tisch, viel Zeit und viel Platz. Und das wäre auf unserem normalen Stand, es wäre schade, wenn die Leute es nicht spielen könnten oder nicht so viel spielen könnten, wie sie wollten. Und dann haben wir noch Autogrammstunden organisiert. Eins mit Matt Leacock, die wird am Samstag um 14 Uhr sein, auch auf dem Sonderstand in der Halle 3. Und wir werden mit dem Jens Merkel, der bei uns Das geht noch was im Frühjahr rausgebracht hat, eine Spiel-mit-Stunde haben, wo er wo man das Spiel mit ihm spielen kann. Das ist immer ein großer Spaß. Wer ihn nicht kennt, sollte das auf jeden Fall nutzen, weil das einfach ein super cooler Typ ist. Und jedes Spiel mit ihm Spaß macht, aber das ganz besonders, wenn es sein eigenes ist, da ist er nochmal mit ganz viel Feuer und Flamme dahinter. Ihr werdet sehen, was ich meine, wenn ihr ein Spiel mit ihm spielt. Und ich glaube,
das kann ich auch nur bestätigen.
Der ist am Freitag um 16 Uhr bei uns und dann Samstag um 14 Uhr. Das ist allerdings dann in der Halle 6 wieder bei uns ein großer Stand.
Mhm. Das ist super, dass du da nochmal drauf hingewiesen hast, denn das hat mich im ersten Moment auch ein bisschen irritiert, dass ihr zwei Stände habt. Also einmal die, jetzt kann ich es ja nochmal ganz offiziell ansagen für die Zuhörenden, Halle 6, Stand 6F200 und nochmal dann Halle 3, 3F410 für die besonderen Schmankerl, für die großen Tische.
Genau.
Und fürs tiefere Einsteigen. Sehr gut, das ist gut zu wissen. Und dann sind wir tatsächlich auch schon fast durch mit all den Fragen, mit denen ich dich löchern wollte. Aber eine habe ich noch zum Abschluss, die ich einfach jedem stelle. Worauf freust du dich denn persönlich am meisten auf das Spiel?
Das sind ja eigentlich die Treffen mit den Autorinnen und auch mit den anderen Redakteuren. Das ist einfach ja eine schöne Gemeinschaft oder eine schöne Branche, in der wir leben, dass man wirklich einfach jeden kennt, sie ist klein, jeden kennt man nicht, aber man ist sich sehr familiär und man tauscht sich aus, man sagt Hallo und das ist kein so ein Konkurrenzkampf, wie man es irgendwie in anderen Branchen erlebt und kennt, und das ist das Besondere an unserer Branche und das ist so schön, am Abend, nachdem man seinen Messetag hat, dann nochmal ein Bierchen mit anderen Leuten zu trinken und zu quatschen. Und auf das freue ich mich einfach am meisten.
Ach, das hast du sehr, sehr schön gesagt. Und ich freue mich auch schon total, dass das bald soweit ist. Und ich bis dahin auch wieder gesund bin, denn ich möchte natürlich niemanden anstecken. Und ich danke dir vielmals, dass du heute mit dabei warst, dass du das Debüt für Schmidt-Spiele hier gegeben hast und dass du unsere Vorfreude auf die Spiel weiter geschürt hast. Vielen Dank.
Danke euch. Es war mir ein Vergnügen und gerne wieder. Und natürlich gute Besserung.
Dankeschön, das ist sehr, sehr lieb. Ja, damit verabschieden wir uns auch schon, liebe Hörerinnen und Hörer, und hoffen, ihr hattet genauso viel Freude an dieser Folge wie wir. Hört gerne nochmal in die anderen Folgen der Road to Essen 2024 rein. Und wir wünschen euch natürlich ganz viel Spaß beim Spielen und hoffentlich sieht man sich in Essen. Tschüss!
Ciao!
Das war eine Sendung aus dem Beeple Messeradio zur Spiel 2024. Präsentiert von Beeple, dem deutschsprachigen BrettspielbloggerInnen-Netzwerk. Mehr Infos unter www.beeple.de.